Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Theodor W. Adorno und kein Ende. Auch 10 Jahre nach 2003, dem Adorno-Jahr. Gerne wird er ja von den Bildungsbürgern höchstens noch als feinsinniger Kulturkritiker neutralisiert, als irgendwie verschrobener Theoretiker und Melancholiker.
Aber dass Adorno eigentlich im Hauptberuf kein Komponist, sondern ein Kommunist gewesen ist.
Wie Joachim Bruhn damals betonte, darum soll es auch heute einmal mehr gehen. Wir werden zunächst einen Vortrag von Dirk Braunstein hören in der ersten Stunde über Adornos Kritik der politischen Ökonomie. Und schließlich in der zweiten Stunde Lars Quadfasel. Er spricht, man höre und staune, über Adornos Leninismus.
Was in der Betrachtung der kritischen Theorie und zumal der Adornos eigentlich nie expliziert wurde, dass nämlich Adorno Mitte der 20er Jahre bis Anfang der 1930er Jahre weniger Marxist als vielmehr Lukacsianer gewesen ist. Und das kam so. 1923 erscheint Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein, dessen Lektüre für Adorno so etwas wie das intellektuelle Erweckungserlebnis darstellt. Dieses Buch, eine theoretische Reaktion auf die Oktoberrevolution mit der Zweiten Internationale um Karl Kautsky als theoretische Adressatin, ist für Adorno zunächst alleinige Quelle, aus der sich sein Verständnis der marxischen Theorie speist. Adorno kannte Lukács durch dessen Theorie des Romans von 1916, die er nach eigenem Bekunden schon 1921 als Abiturient gelesen hatte. Er war begeistert von diesem vormarxistischen Buch von Lukács und so wundert es nicht, dass er sich auch der folgenden Schrift ohne Skrupel vor ihrem antibürgerlichen Marxismus zuwendet. Lukács stellt in Geschichte und Klassenbewusstsein bereits jene Begriffe bereit, die für Adorno, zumal während seiner ersten Frankfurter Zeit, das heißt vor dem Exil, zentral sind. Neben dem im Titel angezeigten Klassenbewusstsein sind es vor allem die Begriffe der zweiten Natur, des Warenfetischs, die Verdinglichung sowie der Totalität, die Lukács ausgehend von der marxischen Theorie für eine erneuerte Philosophie der Praxis zu nutzen sucht. In den Mittelpunkt seiner Gesellschaftskritik stellt er die Warenkategorie. Zwar habe es bereits in der Antike Waren gegeben, qualitativ neu sei aber im entwickelten Kapitalverhältnis die Universalität jener Kategorie, die unterdessen die gesamte Wirklichkeit präge. Erst als Universalkategorie des gesamten gesellschaftlichen Seins ist die Ware, sagt Lukács, in ihrer unverfehlten Wesensart begreifbar. Damit sieht Lukács nun zugleich den historischen Moment gekommen, in dem eine die gesamte Wirklichkeit umwälzende Erkenntnis möglich geworden sei. Denn wenn die Warenform universal geworden ist, dann muss es auch möglich sein, sagt er weiter, durch sie die Totalität der Wirklichkeit zu denken. Sofern das erkennende Subjekt selbst Warenform annehmen, nämlich im Arbeiter, und sich also selbst erkennen könne. Dieses zu Ware werden haben im kapitalistischen Prozess ohnehin der Arbeiter zu erleiden und wenn nun der Proletarier sich über sich selbst als Ware bewusst wird, werde bereits diese Selbsterkenntnis praktisch, weil jener, der Arbeiter, sich als das identische Subjekt-Objekt, das Subjekt der Tathandlung, das heißt als eigentlicher Reproduzent der Gesamtgesellschaft erkenne. Die Selbsterkenntnis, sagt Lukács, des Arbeiters als Ware ist aber bereits als Erkenntnis praktisch. Das heißt, diese Erkenntnis vollbringt eine gegenständliche, struktive Veränderung am Objekt ihrer Erkenntnis. Das Proletariat, so lässt sich Lukács Heilserwartung zusammenfassen, werde das Telos der Geschichte, die Erlösung der Menschheit, mit Notwendigkeit herbeiführen, wenn erst durch es der objektive Schein zweiter Natur von der Gesellschaft abfalle. Der für Adorno sehr wichtige Begriff der zweiten Natur wird von Lukács, der ihn wiederum von Hegel übernimmt, bereits in der Theorie des Romans zur Bezeichnung eines naturhaften Scheins des gesellschaftlich Gemachten verwendet, der Welt der von Menschen geschaffenen und ihm verlorenen Dinge. Wie Adorno bereits in seiner Antrittsvorlesung 1931 über die Aktualität der Philosophie hervorhebt. Adorno liest aus Geschichte und Klassenbewusstsein bereits eine Selbstbeherrschung des modernen Individuums heraus. Das ist eine Erkenntnis, die für seine weitere Entwicklung und die seiner kritischen Theorie eminent wichtig werden wird. Recht bald allerdings, nämlich Ende der 20er Jahre, wendet sich Adorno zunehmend von Lukács' Form des Marxismus ab. Zwei Gründe wiegen hier besonders schwer. Zum einen Lukács' gesellschaftlicher Fortschrittsoptimismus, der sich im Glauben äußert, das Proletariat würde das Telos der Geschichte herbei und die Menschheitsgeschichte insgesamt in eine des Heils überführen. Der andere Grund ist Lukács' Parteikonformismus, der aus einer Auffassung vom Klassenbewusstsein resultiert, das durch die Kommunistische Partei vermittelt, in ein objektives Gattungsinteresse, also das Interesse der gesamten Menschheit, überführt werden müsste. Für Adorno verkörpert Lukács später nur mehr die Fleischwerdung, wie er sagt, eines theoretischen Rückschritts infolge der Anpassung seines Denkens an die Forderungen der kommunistischen Orthodoxie. Die messianische Konzeption, von der sich Lukács lossagte, wird von Adorno, gewiss gefördert durch die Freundschaft mit Walter Benjamin, fortgeführt, wenngleich freilich in einer anderen Form. Denn sofern das Proletariat nicht mehr als Heilsbringer gedacht wird, wozu sich Adorno nicht durchringen können, ist das Moment, das die gesellschaftliche Totalität in einen versöhnten Zustand überführen könnte, weitaus weniger fassbar. Es gibt auf absehbare Zeit kein revolutionäres Subjekt mehr, sondern an dessen Stelle tritt gewissermaßen die theoretische Anstrengung selbst, die im günstigsten Fall, auf den freilich nicht nach Plan hingearbeitet werden kann, einer Situation zur Durchsetzung verhilft, in der ein geschichtlicher Bruch möglich würde, der die immer gleiche Vorgeschichte beendete und Geschichte im emphatischen Sinne initiierte, das heißt Geschichte, die von den Menschen nicht exekutiert, sondern nach Maßgabe der Vernunft gestaltet würde. Adorno ist nun gewissermaßen intellektuell auf der Suche nach neuen theoretischen Konzepten, die weder von einem Fortschrittsoptimismus zehren, zu dem es objektiv keinen Grund gibt, wir sprechen über die 1930er Jahre, noch eine Herrschaft affirmieren, die einfach dem Bürgertum entwunden und in die Hände einer Partei übergeben werden, damit die dann ein unterstelltes Allgemeininteresse verträte. Diese Zeit in der Entwicklung der Theorie Adornos ist unablösbar mit seinem Exil in die USA verknüpft. Im Februar 1938 kommt Adorno von Oxford aus, wo er sich zuerst im Exil aufgehalten hat, in New York an, zum ersten Mal als fester Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung. Und er gerät dort in Diskussionen über die Frage, ob die Wirtschaftsformen im nationalsozialistischen Deutschland sowie in der Sowjetunion eine Art von Staatskapitalismus seien. Wird Horkheimer Direktor des Instituts, das mittlerweile in der Tradition des kritischen Marxismus der 20er Jahre, der sich gegen die Stalinisierung und Bolschewisierung der kommunistischen Bewegung richtete, steht. Die Kritik, die vom Institut ausgeht, richtet sich aber zugleich auch gegen die Hinwendung des Marxismus zur Sozialdemokratie sowie dessen Herabwürdigung zur ewiggültigen Theorie einer immer ausbleibenden Revolution. Im Unterschied zur kautskianischen Marx-Orthodoxie der Zweiten Internationale und der leninistischen Marx-Orthodoxie der Dritten Internationale, denen gemeinsam war, dass die marxische Theorie zur wissenschaftlichen Weltanschauung des Proletariats und einer Lehre von den allgemeinen dialektischen Gesetzen der Natur und der Geschichte geronnen war, geht es den Institutsmitarbeitern um die als durchführbar unterstellte Anpassung der marxischen Theorie an die spätkapitalistische Realentwicklung. Diese Anpassung lässt hingegen zunächst noch auf sich warten. Ende 1935 hält Horkheimer in einer Aktennotiz ein Gespräch mit dem Ökonomen des Instituts, Kurt Mandelbaum, über die Aktivierung des ökonomischen Departements des Instituts für Sozialforschung fest. Zitat: Wir waren beide der Überzeugung, dass man vom Institut mit Recht eine repräsentative Äußerung in diese Richtung erwartet, da unsere eigentlichen Ökonomen Friedrich Pollock, Julian Gumperz und Kurt Mandelbaum den größten Teil ihrer Zeit im Dienste der Verwaltung verwenden, also der internen Institutsverwaltung. So können sie zwar an der Theorie mitarbeiten, jedoch unmöglich das Schriftstellerische daran bewältigen. Wir haben nun den Plan besprochen, dass zunächst auf 100 bis 120 Druckseiten eine kritische Auseinandersetzung mit den fortgeschrittensten bürgerlichen nationalökonomischen Strömungen der Gegenwart geliefert werden soll. Es kommt hierbei gar nicht auf Vollständigkeit, sondern auf die Kritik jener Momente an, welche auf die nahestehenden Kreise eine zugleich faszinierende und ablenkende Wirkung ausüben. Die Kritik soll keineswegs bloß negativ bleiben, sondern unsere positive Stellung sichtbar machen. Es würde unter anderem eine Hauptaufgabe sein, darzulegen, warum wir einen großen Teil der gegenwärtigen Nationalökonomie für irrelevant halten und warum diese Überzeugung nicht willkürlich ist. Das Ideologische an der Nationalökonomie liegt, wie in anderen Wissenschaften der Gegenwart, häufig gar nicht in sachlicher Falsch- und Verkehrtheit, sondern in der Richtung der Aufmerksamkeit auf Unwesentliches. Ein knappes Jahr später gesteht Horkheimer gegenüber Henrik Großmann, einem weiteren Ökonomen am Institut: Es schmerzt mich, dass der ökonomische Teil unserer Zeitschrift, gemeint ist die Zeitschrift für Sozialforschung, so oft zu kurz kommt. Großmann antwortet: Sie erwähnen, dass in den Heften keine prinzipiellen ökonomischen Beiträge waren. Das ist richtig. Aber wie oft und wie viel prinzipielle Probleme können jetzt aufgeworfen werden? Ich glaube, dass die Nationalökonomie jetzt in einem Stadium sich befindet, wo man genug schon an Theoriekonstruktionen hat, aus welchen nichts herauskommt. Jetzt ist mehr die Überprüfung dieser theoretischen Konstruktion auf ihre Richtigkeit als die Forschung nötig. Das ist meine Überzeugung. Seit 100 Jahren wurden alle Stellungen bereits eingenommen und dann immer wieder in neuen Variationen bloß behauptet. Jetzt sollte man die Ergebnisse der großen Experimente der letzten 5 Jahre überprüfen. Zwei Jahre später, 1938, kommt Adorno als fester Mitarbeiter zum Institut für Sozialforschung in New York und stößt dort auf eben diese Kontroverse über das Verhältnis von Politik und Ökonomie im Faschismus sowie über die Frage, ob angesichts aktueller gesellschaftlicher Veränderungen Herrschaft noch länger der ökonomischen oder nicht vielmehr der politischen Sphäre entspringe. Kurz, wie die Ergebnisse der von Großmann sogenannten großen Experimente, das heißt des Faschismus bzw. des Nationalsozialismus in Deutschland und Italien, der Planwirtschaft in der Sowjetunion und der Politik des New Deal in den USA jeweils politisch-ökonomisch zu bewerten seien. Angesichts des Nationalsozialismus in Deutschland stellt sich die Frage, ob nicht die dortige Kommandowirtschaft den Kapitalismus als solchen außer Kraft setze. Während ein Teil der Institutsmitglieder, Franz L. Neumann, A.R.L. Gurland, Otto Kirchheimer und Herbert Marcuse, die These vertreten, dass der faschistische Staat nur die dem fortgeschrittenen Monopolkapitalismus angemessene politische Form darstelle, vertreten Pollock und Horkheimer die Ansicht, dass die gegenwärtige politökonomische Ordnung sowohl im nationalsozialistischen Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten durch den Begriff des Staatskapitalismus zutreffend zu erfassen seien. Pollock bezieht sich hier auf Rudolf Hilferdings Untersuchung über das Finanzkapital und auf Lenins Überlegungen zum Staatskapitalismus im proletarischen Staat. Für Pollock gibt gerade das Wort Staatskapitalismus 4 Punkte besser an als andere scheinbar verwandte Ausdrücke. Nämlich, dass der Staatskapitalismus der Nachfolger des Privatkapitalismus ist, dass der Staat wichtige Funktionen des privaten Kapitalisten übernimmt, dass Privatinteressen noch eine bedeutende Rolle spielen und dass es kein Sozialismus ist. Franz Neumann, der Autor der ökonomischen Strukturanalyse des Dritten Reichs, Behemoth, erkennt als Kritiker der Staatskapitalismus-Theorie, dass sich zwar ein Funktionszuwachs der Politik gegenüber der Ökonomie feststellen lässt, die vorgestellte Stilllegung der marktwirtschaftlichen Dynamik im Staatskapitalismus nichtsdestoweniger aber auf eine Ökonomie ohne Ökonomie, auf einen Kapitalismus ohne Marktwirtschaft hinauslaufe. Denn wenn, wie Pollock behauptet, sämtliche wesentlichen Konstituenten einer kapitalistischen Ökonomie, Wertgesetz, Markt, Konkurrenz, Akkumulationsgesetz und das Profitmotiv der einzelnen Wirtschaftssubjekte außer Kraft gesetzt werden und an deren Stelle einem Generalplan gefolgt wird, ist die so entstandene Gesellschaftsform kein Kapitalismus mehr und der Begriff des Staatskapitalismus selbst eine Contradictio in adjecto. Aber Neumann brauchte sich bei den systematischen Schwächen der Staatskapitalismus-These gar nicht lange aufzuhalten, sondern konnte dezidiert empirisch nachweisen, mit seiner Studie Behemoth, dass es sich bei der nationalsozialistischen Kommandowirtschaft mit Sicherheit nicht um einen Staatskapitalismus handelte, dass es keinen Grund gibt, in Deutschland von Verstaatlichung zu sprechen. Ganz im Gegenteil, gibt es, wie er sagt, eine entscheidende Entwicklung von der Verstaatlichung hinweg. Alle von der öffentlichen Hand gehaltenen industriellen Positionen sind vor dem Nationalsozialismus errichtet worden. Die Macht des Privatkapitals ist gewiss durch das staatliche Kapital weder bedroht noch gar gebrochen. Ganz im Gegenteil spielt das Privatkapital bei der Kontrolle der öffentlichen Unternehmen eine entscheidende Rolle. Schon die Kontroverse um den Primat der Politik oder den der Ökonomie im postliberalen Kapitalismus tief in das Selbstverständnis der Mitglieder des Instituts für Sozialforschung eingriff und trotz aller gegebenenfalls ökonomietheoretischen lehrreichen Gespräche, die er mit Pollock und anderen Mitarbeitern des Instituts in jener Zeit über wirtschaftliche Fragen geführt haben mag, macht sich Adorno dessen Position nicht zu eigen. Er zeigt sich mit Pollocks Staatskapitalismus-Aufsatz, von dem er vorab einige Abschnitte zu lesen bekommen hat, äußerst unzufrieden und hat Bedenken, sie in dieser Form überhaupt in der Zeitschrift für Sozialforschung zu publizieren. An Horkheimer schreibt er: Ich kann meine Ansicht über diesen Aufsatz am besten dahin zusammenfassen, dass er eine Umkehrung von Kafka darstellt. Kafka hat die Hierarchie der Büros als Hölle dargestellt. Hier, also bei Pollock, verwandelt sich die Hölle in eine Hierarchie von Büros. Dazu ist das Ganze so thesenhaft und im Husserlschen Sinne von oben her formuliert, dass es der Eindringlichkeit völlig enträt, ganz apart von der undialektischen Annahme, dass in einer antagonistischen Gesellschaft eine nicht antagonistische Ökonomie möglich sei. Der höllische Kapitalismus sei zu überwinden, nicht bürokratisch zu verwalten. Wohlverstanden, Adorno bringt hier nicht bloß Einwände gegen die Darstellung vor, sondern darüber hinaus auch ökonomische, die Pollock gegenüber direkt vorzubringen, er sich allerdings nicht zutraut, weil er, wie er schreibt, als Nicht-Ökonom nicht die Autorität hätte, die nötig wäre, solche Bedenken zu zerstreuen. Sachlich halte ich für das zentrale Problem der Arbeit die Frage, ob die herausgearbeitete Tendenz einer krisenfreien, von oben gelenkten Ökonomie wirklich die objektive Tendenz der Realität ausdrückt oder ob die ideale Reinheit dieser Konstruktion durch den antagonistischen Zustand der Gegenwart auch für die Zukunft im Prinzip ausgeschlossen ist. Ich fühle mich außerstande, die Frage wirklich zu beantworten. In New York sowie etwas später in Los Angeles dann näherte sich Adorno der Marx'schen Theorie dann unter anderem dahin an, dass bei ihm, Adorno, nun die Klassentheorie in den Vordergrund tritt. Sinnfällig wird das mit der Abfassung der Reflexion zur Klassentheorie von 1942 und er zugleich die gesellschaftliche Gewordenheit mehr in den Blick bekommt. Die Ware erkennt Adorno nun nicht mehr als philosophisches Konzept, wie noch bei Lukács, mit dem sich moderne wie vormoderne Gesellschaftszustände begrifflich erfassen ließen, sondern als eine Kategorie unter anderen Kategorien der materialistischen Gesellschafts- und Geschichtsbetrachtung, und in diesem Fall ist es eine Kategorie, die lediglich für den Kapitalismus zuständig ist. Dies dürfte im Übrigen auch der Hauptgrund dafür sein, weshalb sich Adorno nach anfänglicher Begeisterung 1936 in der folgenden Zeit nur noch wenig für Alfred Sohn Rethels Untersuchungen zum Zusammenhang von Warenform und Denkform interessiert hat. Die Isolierung der Warenkategorie von ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang, der diese Ware als Ware erst hervorbringt, nämlich das Klassenverhältnis, ist für Adorno ab einem bestimmten Zeitpunkt seiner eigenen theoretischen Entwicklung nicht mehr statthaft. Ebenso schwindet die Bedeutung des Klassenbewusstseins. Adorno nimmt dieses nicht mehr, wie noch zuvor, als notwendige Voraussetzung für die Existenz von Klassen an, sondern bestimmt sie mit Marx durch die Stellung der Individuen zu den Produktionsmitteln. Bemerkenswerterweise bewahrt die soeben nachgezeichnete und recht unorthodoxe Aneignung der marxischen Kritik der politischen Ökonomie, die also nicht erst durch die Rezeption von Marx' Schriften, sondern eher durch ein spekulatives Weiterdenken dessen, was Adorno nur höchst vermittelt rezipiert hat, bewahrt diese Aneignung also Adorno davor, selbst zu einem schlicht orthodoxen Marxisten zu werden. Weder will er den Materialismus als einen rein ökonomisch abgeleiteten, etwa nach der Lehre von Basis und Überbau, gegen eine als bürgerlich abgetane Kulturtheorie ausspielen, noch den einen mit der anderen in einer Synthese zusammenzwingen, die letztlich beide um ihr jeweils Bestes brächte, nämlich die Einsicht in die materielle Verfasstheit der Gesellschaft sowie in die Ökonomisierung der Kultur. Ende der 1940er Jahre stellt sich die Situation für Adorno vielmehr so dar, dass die Bestimmung von Bewusstsein durch Sein zu einem Mittel geworden ist, das nicht mit dem Dasein einverstandene Bewusstsein zu eskamotieren. Das Moment der Objektivität von Wahrheit, ohne dass Dialektik nicht vorgestellt werden kann, wird stillschweigend durch vulgären Positivismus und Pragmatismus, in letzter Instanz bürgerlichen Subjektivismus, ersetzt. In der starren Gegenüberstellung von Unterbau und Überbau, von Materie und Geist, sei bereits ein Moment der Statik und eben der Verdinglichung enthalten, die Marx als ideologisch kritisiert. Der Modus der Erkenntnis ist für Adorno die Dialektik, das sowohl erkenntnisleitende als auch praxisrelevante Telos ist die bestimmte Negation. Ökonomie ist für Adorno weiterhin, was sie bereits vor seiner Marx-Lektüre und der Mitarbeit am Institut für Sozialforschung gewesen ist, nicht bloß Warenproduktion und Zirkulation, sondern sie ist viel weiter gefasst. Nämlich als der unerschütterliche Grundsatz von Geben und Nehmen, das heißt als Tausch, indem man eben deshalb gibt, um zu bekommen. Dieser Grundsatz, der so uralt ist, dass er als anthropologische Konstante, als gar nicht anders denkbar erscheint, ist spätestens seit der Dialektik der Aufklärung das für Adorno grundlegende Prinzip der Erkenntnis, der Praxis und, insofern die Utopie als bestimmte Negation aufgefasst wird, eben auch das seiner Utopie. Ökonomie ist der Stoffwechsel der Gesellschaft mit sich selbst und mit der Natur zum Zwecke der eigenen Reproduktion. Politische Ökonomie, Wirtschaft, ist nur ein Sonderfall der Ökonomie, wie Adorno sagt. Nicht haben die Tauschgesetze zur jüngsten Herrschaft als der historisch adäquaten Form der Reproduktion der Gesamtgesellschaft auf der gegenwärtigen Stufe geführt, sondern umgekehrt, die alte Herrschaft war in die ökonomische Apparatur zu Zeiten eingegangen. Gerade die Reflexion zur Klassentheorie legen die ökonomietheoretischen Grundlagen für die Dialektik der Aufklärung, indem sie die Ökonomie als Moment einer Metaökonomie erfassen, die Herrschaft ist und sich zu Zeiten in Form des Kapitalverhältnisses durchsetzt. Für Adorno geht es um das uralte Prinzip der Äquivalenz als Maßgabe von Gleichheit. Darum, dass es das Prinzip mindestens so alt ist wie die ältesten überlieferten Aufzeichnungen aus der Vorantike. So reagiere bereits der Spruch des Anaximander, der Fluch des Anaximander, wie Adorno ihn nennt, auf den Tausch des Gleich um Gleich als jenes gleichsam metaphysische A priori, nach dem sich das Schicksal, das Leben, der Tod und selbst die Götter richten müssten. Der Spruch lautet in der deutschen Übersetzung: Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das grenzenlos Unbestimmbare. Woraus aber das Werden ist den seienden Dingen, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit. Denn sie zahlen einander, also das Werden und das Vergehen, gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeit Anordnung. Dieser Spruch reflektiere bereits die Dynamik, die doch immer nur Statik schaffe, weil sie das immer Gleiche blind wiederholt und sich bis in die Gegenwart fortsetze. Die vergesellschafteten Subjekte sind ihrer selbst und der Gesellschaft noch nicht mächtig. Insofern verharrt trotz aller Rationalisierung der soziale Prozess im irrationalen Zyklus. Historische Dialektik, sagt Adorno, schon die Hegelsche, läuft in gewissem Sinn auf die Konstanz von Vergängnis hinaus. Was einmal bei Marx mit schwermütiger Hoffnung Vorgeschichte heißt, ist nicht weniger als der Inbegriff aller bisher bekannten Geschichte, das Reich der Unfreiheit. Daher insistiert die dialektische Theorie auf sich durchhaltende Kategorien, die in der modernen rationalen Form der Gesellschaft lediglich ihre Erscheinungsweise änderten. Daher sind bei Marx, so Adorno weiter, Ausdrücke wie die der Lohnsklaverei für die freie Lohnarbeit keine bloßen Metaphern, sondern eben Ausdruck historischer Konstanz der Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse von der Sklaverei bis hin zur Lohnarbeit. Dem von Adorno angesprochenen irrationalen Zyklus von ständigem Geben und Nehmen, über dessen Bannkreis nichts hinausführt, ist bis heute die Idee des Schicksals eingeschrieben. Insofern das jeweils Neue in der Menschheitsgeschichte als das immer Gleiche erfahren wird. So wie das Leben stets mit dem Tod endete, gab es mit dem Anschein naturgeschichtlicher Notwendigkeit stets Herrschaft und beherrschte und seit je waren Mangel und Triebverzicht an jener Tagesordnung, als deren erster Punkt nach wie vor "Es ist, wie es ist" aufgeführt wird. Es ist eine Dynamik, die sich trotz allem Binnenfortschritt, mit dem sie sich perpetuiert, gleich bleibt, weil, so Adorno, der immer gleiche Tausch von Gleich um Gleich gar nichts Neues zulässt, es entsteht immer bloß mehr. Wo Fortschritt allein im Anwachsen von Quantitäten besteht, verharrt die Menschheit weiterhin in einem Zustand, den Adorno als Mythos bezeichnet. Er ist die schlechte Realität, das immer gleiche Zusammengebackene der Welt. Mythos sei der Klumpen der Welt, so ist es, so wird es bleiben, so soll es sein. Insofern erkennt Adorno im Tausch nach Äquivalenten, der nichts zulässt, was sich nicht unter das Äquivalenzprinzip zwingen ließe, die Stillstellung jeglichen Fortschritts in emphatischem Sinne. Solange durch den Tausch geherrscht wird, solange herrscht auch der Mythos. Dennoch fungiert innerhalb des Bestehenden die Äquivalenz des Getauschten zugleich als Garantin für die Rationalität des Tausches. Wer hingegen etwas gibt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, macht sich bereits, so Adorno, eines Tricks verdächtig. Eingehalten werden soll das Gleich um Gleich, dessen gesellschaftlich objektivierte Idee, man könnte wohl auch sagen Ideologie, noch den als moralische Vorstellung objektiver Schuld einholt, der nimmt, ohne zu geben. Der mythischen, wieder aufgeklärten Gerechtigkeit gelten Schuld und Buße, Glück und Unglück als Seiten einer Gleichung. Gerechtigkeit geht unter in Recht. Und dieser Satz deutet bereits darauf hin, dass Adorno die Idee der Gerechtigkeit trotz aller Einsicht in ihr ideologisches Wesen nicht einfach aufgeben will, deutet also darauf hin, dass Gerechtigkeit nicht in Recht untergehen soll. Mit der Selbstzivilisierung der Menschheit mittels Rationalität hat sich zugleich auch eine Form rationaler Herrschaft durchgesetzt, insofern sowohl jene, nämlich die Rationalität, als auch die Herrschaft vom selben Prinzip zehren, dem der Gleichheit. Sie regelt Strafe und Verdienst in der Zivilisation und ist allwärtiges Prinzip zivilisierter, das heißt rationaler Herrschaft. Die bürgerliche Gesellschaft ist beherrscht vom Äquivalent, so schreibt Adorno in der negativen Dialektik. Sie macht Ungleichnamiges komparabel, indem sie es auf abstrakte Größen reduziert. Der Aufklärung wird zum Schein, was in Zahlen nicht aufgeht. Der moderne Positivismus verweist es in die Dichtung. Einheit bleibt die Losung von Parmenides bis Russell. Beharrt wird auf der Zerstörung von Göttern und Qualitäten. Entmystifizierung hieße also demnach nicht Aufklärung dessen, was als mythisch erscheint, sondern Abschneiden und beiseite schieben all dessen, was der Ratio nicht unmittelbar eingängig ist. Nur durch das Abstrahieren vom Qualitativen, das die Begriffsbildung mit sich bringt, wird das Objekt, das unter dem Begriff gefasst wird, zähl und messbar und damit dem bereits Bekannten ähnlich. Und das Sekuritätsversprechen der Aufklärung lautet, dass die Objekte einander ähneln und durch ihre Ähnlichkeit der Ratio sämtlich bis hin zu ihrer Beherrschbarkeit zu Dienste stehen, vorweg in den Naturwissenschaften, die zuallererst auf Praxis gehen. Es nimmt eine Aufklärung durch Tabellierung ihren Lauf, die sich dahingehend verselbstständigt hat, dass sie alles, was sie nicht messen und ordnen lässt, als unnachweisbar und also irrational zurücklässt, schließlich bis hin zum Individuum, das sich mittels dieses Rationalitätsanspruchs selbst bezwingt und beherrscht. Ideale der französischen Revolution von Freiheit und Gerechtigkeit durch Gleichheit, die sich als bürgerliche Werte und infolgedessen als bürgerliches Recht etabliert haben, erscheinen in ihr jeweiliges Gegenteil verkehrt. Individuelle Freiheit besteht unterm Kapital als Freiheit des Verkaufs und des Konsums, inklusive Verkauf und Konsum von Arbeitskraft. Gleichheit ist die Folge des Absehens von den bestimmten Personen, die diese Transaktionen vollziehen. Die Größe des Werts der Waren wie des Geldes ist einerseits nicht von den Besitzern abhängig, wohingehend andererseits der liberalen Ideologie zufolge die Menge des jedem zur Verfügung stehenden Geldes abhängig von individueller Leistung ist. Gerechtigkeit herrscht aufgrund der Gültigkeit des universal vollzogenen Tauschs nach Äquivalenten. Alle Gesellschaftsmitglieder sind idealerweise formal gleich frei, sich ihrem Willen gemäß der formal gerechten Konkurrenz untereinander zu stellen. Insofern diese Konkurrenz immer auch eine um die Möglichkeit der Aneignung von Waren, also um Geld ist, und der Erwerb von Geld, weil es allgemeines Äquivalent ist, lebensnotwendig ist, verkehrt sich Freiheit für die Arbeiter in die Unfreiheit, Gelderwerb, sprich Lohnarbeit, als materielle Notwendigkeit hinzunehmen. Das heißt, der dergestalt Freie muss sich, um seiner Existenz willen, durch die Verhältnisse genötigt, zur Unfreiheit zwingen. Gleichheit als freie Konkurrenz wird zum existenziellen Kampf gegeneinander, einerseits innerhalb der Klassen, vorrangig aber zwischen den Klassen. Gerechtigkeit wird gewährleistet durch die Einhaltung des Äquivalenzprinzips. Der dieser Gerechtigkeit Zwangsverpflichtete muss sich unter das ihn benachteiligende Prinzip Arbeitskraft gegen Lohn zwingen. Das heißt, das zwangsverrechtlichte Individuum muss sich in den Kampf mit anderen virtuell Überflüssigen begeben. Kurz gesagt, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit setzen sich als Zwangsmechanismen durch, im sachlichen Zwang, sich persönlich den kapitalistischen Reproduktionsmechanismen zu fügen. Das besondere Individuum wird so der Allgemeinheit der Gesellschaft subsumiert, welche ihm niemals zu wählen gestattet, ob es auf jene Formen von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit nicht lieber verzichtete. Adorno weist darauf hin, dass um die Zeit, als die große französische Revolution stattgefunden hat, die entscheidenden wirtschaftlichen Positionen bereits von dem Bürgertum besetzt waren. Das heißt also, dass das manufakturelle, und bereits das beginnende industrielle Bürgertum die Produktion beherrschte, während demgegenüber die feudale Klasse und die mit ihr assoziierten und in der absolutistischen Sphäre zusammengefassten Gruppen eigentlich an Produktivität im Sinne der gesellschaftlich nützlichen Arbeit kaum mehr einen Anteil gehabt haben. Diese Schwäche des Absolutismus ist die Bedingung dafür gewesen, dass die Revolution hat ausbrechen können, und man wird schwer bestreiten können, sagt Adorno weiter, dass das, was in der Selbstglorifizierung des revolutionären Bürgertums wie eine unbeschreibliche Tat der Freiheit erschien, eigentlich vielmehr eine Verifizierung eines Zustandes ist, der bereits gegeben war. Und damit hängt zusammen, dass alle bürgerlichen Revolutionen, dadurch, dass sie lediglich, ich möchte sagen, etwas offiziell, etwas de jure machen, was de facto schon da gewesen ist, immer auch so einen Moment des Scheinhaften und Ideologischen haben. Je freier, gerechter und näher an formaler Gleichheit die Individuen unterm Kapital eben diesem zuarbeiten können, desto einfacher gestaltet sich die gesellschaftliche Durchsetzung der politisch-ökonomischen Bestimmungen des Kapitals, desto mehr sind jene selbst, das heißt aktiv Vollstrecker ihrer eigenen Unfreiheit, Ungerechtigkeit, Ungleichheit. Marx zieht aus dieser Tatsache die Konsequenz, die vermeintlich emanzipativen Prinzipien als ideologische Mittel zur Durchsetzung der ökonomischen Herrschaft des Kapitals zu kritisieren, und er verwirft damit die Idee der Gerechtigkeit als ideologisch. Adorno dagegen nimmt die bloß hypostasierte Idee der Gerechtigkeit beim Wort. Ironischerweise fällt sich Marx damit so, als sei der Gerechtigkeitsbegriff bereits als utopischer gemeint, wo er doch bloß formal war, um von ihm, da er sich nicht erfüllt, abzurücken. Adorno will im Gegensatz dazu den Begriff auf seinen utopischen Gehalt erst noch hinführen. In der negativen Dialektik nochmals kommt Adorno auf dieses Motiv des universalen Tausches nach Äquivalenten als jenes Recht, das der Gerechtigkeit hohn spricht, zurück. Recht ist das Urphänomen irrationaler Rationalität. In ihm wird das formale Äquivalenzprinzip zur Norm. Alle schlägt es über denselben Leisten. Solche Gleichheit, in der die Differenzen untergehen, leistet geheim der Ungleichheit Vorschub. Nachlebender Mythos inmitten einer nur zum Schein entmythologisierten Menschheit. Die Rechtsnormen schneiden das Nichtgedeckte, jede nicht präformierte Erfahrung des Spezifischen um bruchloser Systematik willen ab und erheben dann die instrumentale Rationalität zu einer zweiten Wirklichkeit sui generis. Das juristische Gesamtbereich ist eines von Definition. Seine Systematik gebietet, dass nichts in es eingehe, was deren geschlossenem Umkreis sich entziehe. Der stete Tausch von Gleich um Gleich verhält, wie gesagt, das Bestehende zu einer gigantischen Tautologie des Qualitativen sein soll, was ohnehin schon ist. Was investiert wurde, soll sich als mehr rentieren, nicht jedoch als völlig anderes, welches die Identität des Tausches sprengte. Der Schritt vom Chaos zur Zivilisation, in der die natürlichen Verhältnisse nicht mehr unmittelbar, sondern durch das Bewusstsein der Menschen hindurch ihre Macht ausüben, hat am Prinzip der Gleichheit nichts geändert. Ja, die Menschen büßten gerade diesen Schritt mit der Anbetung dessen, dem sie vorher bloß wie alle anderen Kreaturen unterworfen waren. Zuvor standen die Fetische unter dem Gesetz der Gleichheit. Nun wird die Gleichheit selbst zum Fetisch. Die Binde über den Augen der Justitia bedeutet nicht bloß, sagt Adorno, dass ins Recht nicht eingegriffen werden soll, sondern dass es nicht aus Freiheit stammt. Nur in der negativen Gleichheit, in der Blindheit der Abstraktion von jenen Einzelnen, für die es da sein soll, gelingt es dem Recht, Gerechtigkeit walten zu lassen. Alle werden nur insofern als gleich angesehen, als alle gleichermaßen jeweils gar nicht erst angesehen werden. Gerechtigkeit den Individuen gegenüber ist nur möglich als Negation des jeweils Individuellen. Was gleich gilt, sind nicht die Individuen, sondern ist das Individuum als Gedankenabstraktum. Gerechtigkeit verkommt so ebenfalls zur Tautologie. Sie widerfährt nur jenem Individuum, das um dieser Gerechtigkeit willen von allem Individuellen abstrahiert ist. Gerechtigkeit ist Resultat einer ideologischen Gleichsetzung, die allerdings nicht erst im Recht geschieht, sondern in der gesellschaftlichen Realität insgesamt. Denn die Abstraktion, deren Ergebnis das Individuum ist, ist insofern objektive Realität, als die Individuen nur mehr gesellschaftliche Funktion der übergeordneten Totalität sind. Daher ist das so beschriebene Recht auch zugleich die richtige Form des falschen Ganzen, und wie jede Ideologie hat auch die des Rechts ihre Wahrheit, nämlich darin, dass die Gleichsetzung aller als gesellschaftlich gültige, ihre materielle, das heißt ihre ganz praktische Realität besitzt, die fraglos auch einen emanzipatorischen Fortschritt bedeuten kann. Horkheimer sagt in einem Seminar, das er gemeinsam mit Adorno abhält, dass es im Alten Testament heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, bedeutet eine Regelung der barbarischen Strafe, die im Grunde eine Milderung war, weil das Strafmaß vorher überhaupt nicht festgelegen hatte. Wenn es also heißt, dir wird nicht mehr getan, als du dir selber zufügst, das ist der Preis, den du zahlen musst, dann liegt hier das Tauschprinzip zugrunde. Zur Dialektik des Rechts gehört also, dass es Schein und Wahrheit zugleich ist, und das Wahre im Unwahren ist durchaus partikular und daher deformiert, aber es ist nichtsdestoweniger doch auch wahr. Die Menschenrechte beispielsweise mögen unbenommen zwar Ideologie sein, für Menschen, die in Ländern leben, die jene zu achten vorgeben, hat diese Ideologie aber gegebenenfalls reale emanzipative Auswirkungen. Freiheit und Gleichheit sind Schein und Vermittlung des Tausch- und Kapitalverhältnisses, aber für jemanden, der durch eine Diktatur zur Flucht gezwungen wird, entscheidet die Existenz dieses Scheins über Leben und Tod. Der Schein selber ist eine Realität, denn ob es ihn gibt, diesen Schein, entscheidet darüber, ob es möglich ist, in einer bürgerlichen Gesellschaft zu überleben. Insofern enthält auch Gerechtigkeit und mit ihr das Recht die Spur einer Utopie. In einer versöhnten Gesellschaft wäre das Recht dahingehend eingelöst, dass keine Rechte mehr postuliert werden müssten. Eine emphatische Idee von Gerechtigkeit, die das jedes Einzelnen meinen muss, wäre die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Politik, sagt Adorno, der es darum im Ernst noch ginge, sollte deswegen die abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal als Idee propagieren. Sie sollte stattdessen den besseren Zustand denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. In der negativen Dialektik heißt es an anderer Stelle, Kritik am Tauschprinzip als dem Identifizierenden des Denkens will, dass das Ideal freien und gerechten Tauschs, bis heute bloß Vorwand, verwirklicht werde. Das allein transzendierte den Tausch. Zum einen kommt hier der vorhin kurz angesprochene utopische Gehalt der bestimmten Negation zum Tragen. Eine Veränderung ist nur möglich durch das Bestehende hindurch, nicht in dessen abstrakter Negation. Zum zweiten legt Adorno hier deshalb seinem Tauschbegriff denjenigen Tausch zugrunde, der unter den gegebenen Verhältnissen, das heißt unterm Kapital, erst ermöglicht, dass die Konsumtion auf die Produktion übergreift. Es ist die eine entscheidende Stelle, wo es sich um die wahre Arbeitskraft handelt, an der es, indem es mit rechten Dingen zugeht, zugleich nicht mit rechten Dingen zugeht. Da beim Tausch etwas gleich und zugleich nicht gleich ist, liege der Schein im Tauschvorgang im Begriff des Mehrwerts, dem die reale Aneignung der Mehrarbeit durch den Käufer der Arbeitskraft unter Einhaltung des äquivalenten Tauschs zugrunde liegt. Die Offenlegung dieses Prinzips durch Marx bezeugt für Adorno, dass jener die Dialektik ernst nimmt und nicht einfach bloß mit ihrer Terminologie kokettiert. Die dialektische Pointe, die Adorno von Marx erkannt sieht, ist die, dass die Behauptung der Äquivalenz des Getauschten, Basis allen Tausches, gerade von dessen Konsequenz desavouiert wird, indem das Tauschprinzip Kraft seiner immanenten Dynamik auf die lebendige Arbeit von Menschen sich ausdehnt, verkehrt es sich zwangvoll in die objektive Ungleichheit, nämlich in die der Klassen. Die Lehre vom Mehrwert nennt Adorno das Kernstück der Marxischen Theorie nicht nur, weil sie das Aufeinandertreffen von Produktion und Konsumtion, also einen im Grunde ökonomischen Sachverhalt beschreibe, sondern zugleich die das ganze zusammenhaltende gesellschaftliche Dynamik, die die gesellschaftlichen Konflikte und Bedingungen produziere. Die Mehrwerttheorie sei ebenso ökonomisch wie gesellschaftlich zu verstehen, als Indifferenzpunkt von Wirtschaft und Gesellschaft. Adorno zufolge erhält sich die antagonistische Totalität erst mittels der Widersprüche. Auch bei Adorno ist der fundamentale Antagonismus, wie bei Marx, der der Klassen. Die Diagnose gesellschaftlicher Totalität impliziert die des gesellschaftlichen Antagonismus und umgekehrt. Die Gesellschaft, sagt Adorno, erhält sich nicht trotz ihres Antagonismus am Leben, sondern durch ihn. Da das einzelne Individuum sich nur durch das Kapitalverhältnis reproduzieren kann, reproduzieren die Individuen unweigerlich auch diese Zwangsbeschaffenheit der Gesellschaft, durch die jeder von uns, sagt Adorno wieder, mit Haut und Haaren von dieser Gesellschaft gefressen wird. Und weil jeder seine Funktion im Kapitalprozess bei Androhung des persönlichen Untergangs erfüllen muss, besteht der objektive Klassengegensatz fort, solange die Gesellschaft sich durch diesen Gegensatz erst konstituiert. Nur dadurch, dass in dieser Weise die Gesellschaft gespalten ist und eine Menge Verfügender denen gegenübersteht, die von den Produktionsmitteln getrennt sind, nur vermöge dieses Antagonismus, hat bis heute jedenfalls das Leben überhaupt sich perpetuiert. Die weitere Geschichte der Menschheit entscheide sich daran, ob es ihr gelingen wird, aus dieser furchtbaren Verstrickung herauszukommen. Was das andere meint und ins andere führen soll, um sich zu verwirklichen, entwickelt selber das Prinzip in sich, gegen das es sich wendet. Dadurch steht es stets in Gefahr, eben wieder in den Mythos zurückzufallen. Die Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft verlängert die Herrschaft, welche immer ihre Form sei, und ist dergestalt eine ständig notwendige Änderung, damit alles bleibt, wie es ist. Trotz aller inneren gesellschaftlichen Dynamik bleibt das Ganze der Gesellschaft immer dasselbe, die Fortdauer der Vorgeschichte, das unablässig als ein anderes, ungeahntes, alle Bereitschaft übersteigendes sich verwirklicht, getreuer Schatten der sich entfaltenden Produktivkräfte. Die beständige Entfaltung der Produktivkräfte, in deren bloßem Wort, wie Adorno sagt, bereits eine Drohung mitklinge, ist selbst Ausdruck der rücksichtslosen Naturbeherrschung, ist ein blindes Moment des Immergleichen, dessen, was Adorno als Mythos begreift. Während Marx den Tausch als den von Gleichen und doch Ungleichem enthüllt, zieht Adorno trotz Kritik der Ungleichheit in der Gleichheit auch auf Gleichheit. Bei aller Skepsis gegen die Rancune im bürgerlichen Egalitätsideal, das nichts qualitativ Verschiedenes toleriert. Mit dieser Kritik des Egalitätsideals bezieht sich Adorno auf einen Zustand der Fülle, so sagt er, indem es repressiv wäre, die Beefsteaks zu zählen, die jeder isst, weil jeder ohnehin so viele essen kann, wie er will, während manche vielleicht in einem solchen Zustand es verschmähen werden, weiter Fleisch zu essen. Solange es nicht so weit ist, hat noch die vulgärmaterialistische Phrase vom Teilen recht. Bis dahin wäre zart einzig das Gröbste, dass keiner mehr hungern soll. Adorno wendet sich gegen den Kultus der Gemeinschaft als Selbstzweck, der Anzeige, dass man den Inhalt der Gemeinschaft, eine menschenwürdigere Einrichtung der Welt, vergessen hat. Eine wirkliche Gemeinschaft aber wäre eine von freien Menschen. Dazu müsste Adorno zufolge der Tausch werden, was er aufgrund seiner Abkunft vom Identitätsprinzip auch sein könnte, nämlich gerecht. In einer richtigen Gesellschaft würde der Tausch nicht nur abgeschafft, sondern erfüllt. Zwar erheischt Humanität, dass dem Zug um Zug, gleich um gleich ein Ende bereitet werde, dass der verruchte Tausch von Äquivalenten aufhöre, indem der uralte Mythos in der rationalen Ökonomie sich wiederholt. Der Prozess hat jedoch seinen dialektischen Knoten daran, dass, was über dem Tausch ist, nicht hinter diesen zurückfalle, dass nicht dessen Suspension abermals Menschen als die Objekte von Ordnung um den vollen Ertrag ihrer Arbeit bringe. Die Abschaffung des Äquivalententausches wäre dessen Erfüllung. Solange Gleichheit als Gesetz herrscht, wird der Einzelne um Gleichheit betrogen. In der Folge zerfielen auch das System aller anderen ökonomischen Kategorien wie Klassen, Waren, Geld und Kapital. Der Tausch wäre nicht länger ökonomisch, die Menschheit würde vom gerechten Tausch erlöst, indem er endlich gerecht sich erfüllt. Zugleich sei das Unrecht, das im Äquivalententausch steckt, aber die Bedingung möglicher Gerechtigkeit. Die Erfüllung des immer wieder gebrochenen Tauschvertrags, nämlich bei der Aneignung von Mehrwert, konvergierte mit dessen Abschaffung. Der Tausch verschwände, wenn wahrhaft Gleiches getauscht würde. Der wahre Fortschritt dem Tausch gegenüber, nicht bloß ein anderes, sondern auch dieser zu sich selbst gebracht. Dass eine emphatische Idee von Gerechtigkeit bis heute nicht verwirklicht ist, bedeutet für Adorno nicht, dass sie deshalb preiszugeben, dass das Prinzip der Gleichheit abstrakt zu negieren, dass der Tausch nach Äquivalenten einfach abzuschaffen sei. Denn würde als Ideal verkündet, es solle zur höheren Ehre des irreduzibel Qualitativen nicht mehr nach Gleich und Gleich zu gehen, so schüfe das Ausreden für den Rückfall ins alte Unrecht. Denn der Äquivalententausch bestand von alters her gerade darin, dass in seinem Namen Ungleiches getauscht, der Mehrwert der Arbeit approbiert wurde. Die blinde Negation, in der Vernunft die Einzelinteressen abstrakt übersprenge, reproduzierte hingegen das schlecht Partikulare. Das Verweilen beim Konkreten ist unauslöschliches Moment dessen, was von der Partikularität sich befreit, während doch deren Bestimmtheit in solcher Bewegung ebenso als beschränkt bestimmt wird, wie die blinde Herrschaft eines Totalen, das der Partikularität nicht achtet. Während in der bestehenden Gesellschaft wertvermittelt getauscht wird, kann die Lösung Adornos nicht sein, nach Abschaffung des Äquivalententauschs zukünftig unmittelbar ungleich zu tauschen. Annullierte man simpel die Maßkategorie der Vergleichbarkeit, so träten anstelle der Rationalität, die ideologisch zwar, doch auch als Versprechen dem Tauschprinzip innewohnt, unmittelbare Aneignung, Gewalt, heutzutage nacktes Privileg von Monopolen und Cliquen. Adornos Utopie ist vielmehr, dass in nachkapitalistischen Gesellschaften, in denen, wie er sagt, ja sicher nicht davon die Rede sein kann, dass nicht mehr getauscht würde, jeder Tausch für sich gerecht wäre, ohne dass die partikulare Gerechtigkeit von einer allen Individuen übergeordneten Totalität wieder kassiert würde. Gerechtigkeit im emphatischen Sinne, um diesen Kreis zum bereits Erörterten zu schließen, verwirklichte sich nicht im Postulat einer vermeintlichen Gleichheit, sondern in einem Zustand, in dem alle versöhnt in ihrer faktischen Ungleichheit lebten. Gerechtigkeit, die Adorno meinte, wäre somit nicht Resultat von Gleichheit, sondern von Ungleichheit. Adornos Kritik der politischen Ökonomie ist Kritik an einer Gesellschaft, die stets noch Resultat eines Fortschritts ist, der in all seiner immanenten Dynamik als Ganzer zugleich ein statisches ist, insofern er nicht über sich hinausgeht, sondern immer nur Mittel zum Selbstzweck ist, Fortschritt an und für sich. An der Ökonomiekritik, wie sie Marx geübt hat, erkennt Adorno die Schwäche, dass sie in verdinglichtes und oft wahrhaft ökonomistisches Denken zurück- und damit einer Fetischisierung der Sphäre Ökonomie anheimfällt. Adorno hingegen geht es darum, den dialektischen Kern der marxischen Ökonomie herauszubringen. Marx, sagt Adorno, wollte keine Deskription der Dynamik des freien und gerechten Tausches geben, sondern sagt, ihr sprecht von freiem und gerechten Tausch, gut, ihr sollt ihn haben, aber dabei wird sich zeigen, dass er gerade, indem er seinen Begriff erfüllt, das Gegenteil von freiem und gerechten Tausch ist, nämlich seinem Sinne nach die Aneignung des Mehrwerts einschließt. Weniger ökonomisch geredet, dass das Tauschverhältnis, zur Totalität erhoben, aufs Klassenverhältnis herauskommt. Gleich ist ungleich. Und diesen Kern, so Adorno, den freilich die orthodoxen Marx-Exegeten am letzten zugeben werden, halten wir eben für dialektisch.
Das war's.
Horkheimer selbst hat, das ist aufgezeichnet in einem Band, den Friedrich Pollock geschrieben hat, hat aufgeschrieben, dass er sich eines Nachts über den Staatskapitalismus, über den Begriff des Staatskapitalismus nochmal unterhalten haben. Eigentlich rekapitulierend, das war schon Anfang der 40er oder Mitte der 40er, und wo beiden klar war, dass dieser Begriff eigentlich nicht das zu leisten imstande gewesen sei damals und für die seinerzeit dann aktuelle Situation, dass der Begriff, wie es dann wortwörtlich heißt, nicht zu gebrauchen sei. Also diese Staatskapitalismus-Theorie, die in den Anfang der 40er Jahre oder auch Ende der 30er Jahre so eine große Rolle gespielt hat, die wurde dann später nicht mehr aufgegriffen, und sämtliche Ökonomen, die damals schon ihre Zweifel hatten oder sich ganz konkret gegen diese Staatskapitalismus-Debatte wandten, haben sich niemals weiter damit auseinandergesetzt, sondern einfach ihre Position weiter verfolgt, die sich dann als viel fruchtbarer erwiesen haben. Der Begriff der versöhnten Gesellschaft kommt bei Adorno als einer von mehreren Synonymen für die tatsächliche Utopie zur Sprache. Versöhnung muss man, glaube ich, beziehen auf die Antagonismen, die Adorno in der bestehenden Gesellschaft sieht, dass diese miteinander versöhnt werden und in einer bestimmten Negation auf höherer Stufe aufgehoben werden. Das ist halt natürlich eine hegelische Figur. Die Versöhnung wäre die von Besonderem und Allgemein, von Subjekt-Objekt, dass es keinen Grund mehr gibt, die partikularen Interesse einer Allgemeinheit unterzuordnen. Also ein Zustand, in dem, wenn es einem besser geht, es auch allen besser geht, weil das Glück des einen das Glück des aller oder andersrum eben wäre. Also wenn es keine Differenz mehr gibt, darum geht es zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen. Also wenn die Antagonismen eben aufgehoben wären. Der Mehrwert wird von niemandem festgesetzt, natürlich. Der Mehrwert entsteht bei der Produktion unter kapitalistischen Verkehrsbedingungen. Also ganz einfach gesagt, das ist ja kein geplantes Konstrukt, dass man sagt, wir machen jetzt eine Fabrik auf und wir verhalten uns so und dann produzieren wir Mehrwert. Also so funktioniert es ja nicht, sondern unter kapitalistischen Produktionsbedingungen wird automatisch Mehrwert produziert. Oder es wird keiner produziert, dann können sie ihren Krimpel nicht verkaufen, beziehungsweise nur zu dem Preis, den sie produziert haben. Die Rede vom Mehrwert, den gibt's ja nicht. Also die ontologische Dignität des Mehrwerts, die ist ja nicht so beschaffen, dass der Mehrwert an der Ware haftet, sondern das ist ein Verhältnis, das sich in der Produktion realisiert. Ein Herrschaftsverhältnis. Wenn man sich die Schriften, also das Werk sozusagen Adornos anschaut, dann wird man ziemlich schnell denken, Marx sei Zirkulationsmarxist oder Zirkulationstheoretiker. Da kommt die Warenform vor, da kommen Tauschverhältnisse vor. Die Produktion des Mehrwerts wird an zwei Stellen als oder die Mehrwerttheorie Marx wird an zwei Stellen als das Kernstück der Marxischen Theorie plötzlich apostrophiert. Man weiß gar nicht genau, ja weshalb eigentlich, weil sonst kommt es ja nie vor. Und bei den Klassen ist es ganz genauso. Die meisten denken, Adorno vernachlässigt die Klassen, also dergestalt, dass er eigentlich gar nicht davon Kenntnis genommen hat, dass die Gesellschaft in ökonomische Klassen gespalten ist. Wenn man sich dann, ich kann das nur deshalb, ich will das nicht propagieren, meine Arbeit, aber für meine Arbeit habe ich mir etliche
Werbeblock.
Ja, habe ich mir sehr viele Protokolle angeschaut, die Adorno obligatorisch in seinen Seminaren hat anfertigen lassen. Und wenn man sich die anschaut, also nachvollziehen kann, worum es da in den Seminaren geht, dann wird man finden, dass immer dann, wenn es um Marx oder wenn es um Ökonomie der Gesellschaft im weiteren Sinne geht, die Klassen ständig eine Rolle spielen. Und zwar nicht erst ab Mitte der 60er im Zuge der Studentenrevolution oder in sozusagen der Vorbereitung dessen, sondern schon von Anfang an, ab 54 etwa, als Adorno nach Frankfurt zurückgekehrt ist. Plötzlich wird man dessen gewahr, dass das Werk Adornos eigentlich frei ist von Ökonomiekritik. Ist jetzt stark zugespitzt, aber es gibt überhaupt keine Ausarbeitung all dessen, also dass da eigentlich keine politische Theorie vorliegt. So, und das Gleiche wird man für die Ökonomie, zumal die Ökonomiekritik, auch sagen. Hin und wieder taucht Marx mal auf und man weiß nicht so recht, hätte auch weg sein können, also es gibt da keinen Anschluss oder sowas. Adorno hat natürlich nie versucht, irgendwie eine Sekundärliteratur zu Marx zu schreiben. Wenn man sich aber die Protokolle anschaut und wenn man sich daraufhin, was man da findet, anschaut, das Werk nochmal anschaut, dann wird man finden, dass diese Protokolle sozusagen, also das, was in den Seminaren bei Adorno gelaufen ist, dass das eine Art ja, Propedeutik für sich selbst eigentlich war. Aufgrund dessen, was da erarbeitet wurde, hat er seine Theorie aufgebaut, ohne dass er selbst nochmal expliziert hätte, wie die Theorie eigentlich zustande kommt, sondern hat das Resultat den Lesern übermittelt. Und wenn man sich die Protokolle selbst anschaut, dann wird man schnell bewusst, wie das eigentlich gelaufen ist und dass es da diesen ökonomiekritischen Kern gibt, der sich eben auf die Klassen und auf die Mehrwertproduktion bezieht. Es gab da eine Auseinandersetzung zwischen Walter Benjamin und Adorno, die ist da ganz programmatisch gewesen. Walter Benjamin hat einen Kunstwerkaufsatz geschrieben, also inhaltlich initiiert worden, vor allem durch Benjamins Bekanntschaft mit Brecht. Dieser Kunstwerkaufsatz, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, ist für Benjamins Verhältnis einigermaßen klassenkämpferisch gehalten. Mit einiger Hoffnung aufs Proletariat. Und nachdem Adorno das rezipiert hat, hat er, so kann man es glaube ich sagen, versucht Benjamin die Leviten zu lesen, was das betrifft, und meinte nämlich, dass das Bewusstsein des Proletariats, das Bewusstsein der Unterdrückten und Geknechteten, keinesfalls vor dem Bewusstsein der Herrschenden stehen könnte, weil es niemandem gut ansteht, über Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte geknechtet und unterdrückt zu werden. Man müsste sich dann nicht vormachen, dass man dadurch sozusagen ein höheres Bewusstsein erlangen könnte oder eine Art von avancierte Theorie dann plötzlich daraus springe. Also das Proletariat bedürfe des Bürgertums mindestens genauso wie umgekehrt. Das war Adornos These damals jedenfalls.
Das Klatsch- und Tratsch-Bedürfnis von kritischen Theoretikern, manche lesen Gala, manche lesen eben so Adorno-Horkheimer-Briefwechsel und finden da einiges. Adorno hatte ja nach 1933, als so die Zeit, das Institut und die Zeitschrift ins Exil gegangen sind, ohne ihm Bescheid zu sagen, erstmal so eine etwas schwierige Phase und hat dann aber beschlossen, nein, er steigt jetzt doch so richtig ein und hat dann angefangen, Horkheimer halt zu schreiben, warum eigentlich alle anderen Leute, die in der Zeitschrift für Sozialforschung schreiben, außer Horkheimer selbst Idioten sind. Und das ist insgesamt sehr unterhaltsam zu lesen. Und ich zitiere einfach nochmal den Gesamtpassus über Fromm. Gar nicht gefallen hat mir diesmal Fromm. Er hat mich in die paradoxe Situation gebracht, Freud zu verteidigen. Sentimental und falsch unmittelbar, eine Mischung von Sozialdemokratie und Anarchismus, vor allem ein empfindlicher Mangel an dialektischen Begriffen. Er macht es sich mit dem Begriff der Autorität viel zu leicht, ohne den ja schließlich weder Lenins Avantgarde noch die Diktatur zu denken ist. Ich würde ihm dringend raten, Lenin zu lesen. Aber man kann sich eben auch anschauen, denke ich, wie hat denn eigentlich Adorno Lenin gelesen und wie kommt es, dass jemand, die normalerweise gerade ja Leute rezipieren, die so gar nichts mit Marxismus-Leninismus zu tun haben wollen, selber eben diesen emphatischen Bezug auf Lenin haben. Das vielleicht bemerkenswerteste und deutlichste Dokument in der Hinsicht ist ein kleiner Text, der aus dem Nachlass publiziert wurde zum 100. Geburtstag von Adorno in dem Band Eine Bildmonographie. Weil der Text relativ unbekannt und relativ kurz ist, möchte ich ihn einfach einmal komplett vorlesen, weil da verschiedene Motive, die das vielleicht deutlicher machen, drin vorkommen. Der Text heißt Der Hebelpunkt. Der Text ist original von 1935. Lernen. Sollte das wirklich nicht mehr heißen, als Methoden der illegalen Arbeit übernehmen, die dem russischen Polizeistaat angemessen waren, nicht aber einer Diktatur, deren Herrschgewalt umso genauer zuschlüge, je besser sie die Massen zu täuschen vermag. Gestützt zwar nicht auf Demokratie, aber auf ein Volk williger Knechte, Denunzianten und Zutreiber. Man sollte lieber, anstatt die besten Arbeiter der Verteilung von Flugzetteln zu opfern, in denen die gleichen revolutionären Fortschritte zu lesen sind, die durch die Festnahme der Agitatoren sogleich verhindert werden, man sollte lieber Lenins Verhalten zur Kerensky-Revolution studieren. Seine Fähigkeit, den gesellschaftlichen Hebelpunkt zu entdecken und zu nutzen, mit minimaler Kraft die unermessliche Last des Staates zu heben. Denn mit der zaristischen Staatsgewalt es aufzunehmen, war das Proletariat zu schwach. Das vermochte bloß das Bürgertum, indem es hastig die Ernte seines revolutionären Jahrhunderts einbrachte. Aber dies verspätete Bürgertum war wie die Bürger der anderen Länder notwendig dem Krieg verschworen und konnte darum im unterliegenden Staat die Massenbasis nicht bewahren. War dann numerisch zu dünn, um den Raum der Herrschaft auszufüllen und ideologisch zu gespalten, um ihn zu gestalten. So musste es dem Stoß weichen, der im Namen des Friedens geschah. In die Verkettung all dieser Muss willentlich einzugreifen, war Lenins Teil. Nie hätte er die Autokratie schlagen können, wohl aber die Demokratie der Brusilow-Offensive. Dass er das vorweg erkannte und durch Planung die blinde Gewalt zu meistern vermochte, wie List im Märchen des Ungetüm, das macht den unvergänglichen dialektischen Augenblick seiner Tat aus, Anfang und Urbild jeder echten kommunistischen von Staat und Revolution. Das Schicksal der deutschen Arbeiterklasse, vielleicht das der Menschheit, wird davon abhängen, ob sie einen solchen Punkt zu finden vermag. Ja, ob er nur noch zu finden ist im faschistischen System. Es gibt keine andere Hoffnung, dass der Krieg vermieden werde, als diese. Die aber als sicheres Ende des Krieges den Kommunismus prophezeien und darum den Dingen ihren Lauf lassen, sollten wohl bedenken, dass keiner weiß, und am letzten die Generale, was an Produktionskräften und Produktionsmitteln der Krieg dann übrig wird lassen, die danach beginnen, die Welt einzurichten. Also einer kleinen Konvolut sehr politischer Notizen, die er halt im Exil geschrieben hat, also ungefähr kurz nach der Zeit, als er nach England gegangen ist. Und es ist auch, glaube ich, einerseits sehr deutlich durch die biografische Situation vermittelt. Kritische Theorie ist ja gerade in den Dokumenten mancher ihrer Protagonisten sehr deutlich ausgewiesen als ein bestimmter theoretischer Nachhall auf die Oktoberrevolution und auch die Deutsche Räterepublik. Von Löwenthal gibt es das ja, wir waren immer für die Sowjetunion. Sohn Hedel sagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass ihm sein ganzes Denken eigentlich immer ein Versuch ist, sozusagen die Räterepublik theoretisch einzufangen. Und Marcuse war ja selber im Soldaten- und Arbeiterrat. Bei Adorno ist das ein bisschen anders, einfach schon jahrgangstechnisch. 1919 ja noch relativ jung war, 15 glaube ich. Zwar schon früher auf gewisse Art und Weise angefixt, aber offensichtlich genau diesen revolutionären Background sich jetzt in dieser Situation des Exils vom Nationalsozialismus ein- und nachholt. Ist einerseits, glaube ich, dadurch vermittelt, dass es Adorno, wie er selber sagte, ja unglaublich schwer fiel, Deutschland zu verlassen, also zu emigrieren. Er hat ja sehr lange damit gezögert. Und es gibt einen Brief von 1934 an Leo Löwenthal, wo er schreibt, dass eigentlich jeden Moment die Revolution losbrechen muss. Das Proletariat kann eigentlich gar nicht mehr warten. Es kann sich nur noch um Wochen oder Tage handeln. Da sei er sich ganz sicher, was sehr offensichtlich eben genau dieses Wunschbild ist. Es gibt doch keinen Grund zu gehen, das ist ganz schnell wieder vorbei. Und andererseits glaube ich auch noch einen tieferen Grund hat als den. Und zwar einfach, relativ einfach, kritische Theorie braucht sozusagen einen Moment von realer Macht, einen Moment zumindest von Antizipation dessen, dass was anderes möglich wäre, um zu zeigen, dass sie es, wie Horkheimer immer sehr schön lapidar sagt, dass sie es böse meint oder dass sie es so böse meint, wie es auch geschrieben ist. Dass es ihr also anders gesagt ernst ist und nicht einfach eine dahingeschriebene Spökengiekerei. Genau deswegen, weil kritisches Denken, dieses Moment von dem, es könnte auch etwas anderes sein, dass es nicht wild an den Haaren herbeigezogen so immer braucht, also tatsächlich ein Moment von zumindest antizipierbarer Macht, wird gleichzeitig dieser Bezug so schnell wahnhaft, wenn er nicht reflektiert wird. Wenn zum Beispiel sich vorgestellt wird heute, dass die Antideutschen die seien, die Israel beschützen und nicht etwa Israel den Antideutschen die Möglichkeit bietet, überhaupt kritisch zu denken. Zwei zentrale Motive, glaube ich, kann man in dem eben verlesenen Text über den Hebelpunkt ausmachen, die begründen, was Adorno eigentlich von Lenin wollte. Einerseits eben das, was er bezeichnet mit in die Verkettung all dieses muss willentlich einzugreifen bei Lenins Teil. Das heißt, das mythische, sozusagen zwanghaft ablaufende geschichtliche Geschehen lesbar machen, als Geschichte überhaupt begreiflich machen, weil es eine Perspektive konstituiert, aus der diese Geschichte überhaupt Geschichte wird, also Sinn ergibt und nicht einfach eine Verkettung von Determinationen, die halt so vor sich hinrattern. Andererseits, und das ist eben in dieser Schlusspassage zu finden, den Gedanken des Kairos, also des erfüllten Augenblicks. Und wenn ich aus meiner Lenin-Lektüre sagen würde, was ich tatsächlich beeindruckend fand, dann sind das nicht die klassischen Texte, was tun oder Staat und Revolution, sondern wirklich die Briefe, Eingaben an Zentralkomitee, Proklamationen und so in den ein bis zwei Monaten vor der Oktoberrevolution, wo er wirklich den anderen Leuten einhämmert, dass diese Situation zum Aufstand ergriffen werden muss, dass es ein Jetzt oder Nie ist und dass Aufstand eine Kunst ist. Das heißt eben tatsächlich ein einmaliges, nicht aus Regeln ableitbares Geschehen, was aber gerade deswegen, weil es eben dieses Moment von Einmaligkeit, diesen Kunstwerkcharakter hat, eben deswegen auch verfehlt werden kann und nicht beliebig wiederholbar ist. Wird also dieser Moment verfehlt, konstituiert sich eben Geschichte nicht als geschichtlicher Fortschritt, sondern als Katastrophe des immer so weiter. Oder genau das, was es bei Adorno dann auch heißt, am Anfang in der negativen Dialektik, weil die Verwirklichung der Philosophie versäumt ward, schleppt sie sich halt fort bis eben in die negative Dialektik hinein. Das zeigt bereits an, dass es neben vielen ziemlich schlechten Gründen, die Imperialismustheorie, die Monopolkapitaltheorie und so weiter, die ja ihren zum Teil relativ verheerenden Auswirkungen in Pollocks ökonomischen Analysen gefunden hat, dass es also neben den sehr vielen schlechten Gründen auch durchaus vielleicht auch einige gute Gründe gibt, Lenin zu rezipieren. Es gibt einen kleinen, aber sehr schönen Text von Michael Koltan, der heißt Lenin hat eine Depression, wo es darum geht, warum mit Lenin eigentlich der Hegel-Marxismus des 20. Jahrhunderts beginnt oder der sich die Frage stellt, warum Lenin 1914 beim Ausbruch des Weltkriegs plötzlich angefangen hat, Hegel zu lesen. Jetzt sehr einleuchten, dass es genau damit zu tun hat, mit diesem unglaublichen Erschrecken über das Versagen der Sozialdemokratie zum Kriegsbeginn und zwar eben dann im Versuch, eine andere Form von Geschichte zu denken als diese evolutionäre Vorstellung, die damals die gesamte Zweite Internationale hatte in den verschiedenen Arten und Weisen. Sei es die reformistische Version des Hineinwachsens von dem Kapitalismus in Sozialismus, sei es aber auch in diesem naturwüchsigen Vertrauen darauf, dass einfach der große Kladderadatsch kommen muss, wo dann wiederum auch der Sozialismus danach kommen muss. Und dass genau diese Art von ja eben nicht dialektischem, sondern eben evolutionärem Geschichtsverständnis, was die Kategorie wie Bruch oder Sprung, qualitativen Sprung gar nicht mehr kennt, Lenin dazu bewogen hat, in Hegel, in diesem sehr berühmten Hegel-Exzerpten, nach einer anderen Konzeption von Geschichte zu suchen. Das entscheidende Moment für Adorno war vor allen Dingen noch ein anderes, wäre zumindest meine These, nämlich etwas, was Lenin schon sehr früh, nämlich in Was tun, geschrieben hat. nämlich das, was so schön die Theorie des Hereintragens des Klassenbewusstseins von außen heißt. Naturwüchsig, sagt Lenin ja in Was tun, bringt die Arbeiterklasse nur trade-unionistisches Bewusstsein hervor, das heißt das, was versucht, kleine Verbesserungen im Arbeitsleben zu erkämpfen, während hingegen dann die Partei dafür sorgen muss, als eine eben nicht einfach nur Repräsentantin der Arbeiterklasse, sondern als Vorhut und Avantgarde des Proletariats den Angriff aufs Ganze als theoretischen Gedanken dort hineinzutragen. Sehr deutlich, dass das eigentlich ein bestimmendes Moment für Adorno war, findet sich das in einem anderen ziemlich bemerkenswerten und, glaube ich, nicht sehr bekannten Text wieder, den man in den Horkheimer Schriften im Band 19 findet, Nachträge, Verzeichnis und Register, nämlich eine Diskussion über Theorie und Praxis zwischen Adorno und Horkheimer aus dem Jahr 1956. In dieser Diskussion geht es eigentlich die ganze Zeit darum, was machen wir, wenn unser gesamtes Denken politisch ist und doch gleichzeitig politisch nichts mehr geht? Oder, wie Horkheimer es sagt, was machen wir ohne Partei? Und da versuchen sie so verschiedene Sachen und Adorno sagt dann halt, naja, Marx hat das Kommunistische Manifest ja auch geschrieben, als es noch keine Partei gab, können wir das nicht wieder machen, aber natürlich ein streng leninistisches Manifest. Und sehr zum Schluss gibt es nochmal eine Passage, die ich sehr sprechend finde. Marx war zu harmlos. Er hat sich wahrscheinlich naiv vorgestellt, dass die Menschen im Grunde wesentlich identisch sind und bleiben. Dass es dann gut wird, wenn man nur die schlechte zweite Natur von ihnen nimmt. Er hat sich nicht um die Subjektivität gekümmert, er wollte das so genau nicht wissen. Dass die Menschen bis ins Innerste Produkte der Gesellschaft sind, würde er als eine Milieutheorie abgelehnt haben. Das hat erst Lenin zum ersten Mal ausgesprochen. Das Lustige natürlich daran, dass Marx sehr wohl genau das thematisiert hat, die Deprivation des Arbeiters durch die Arbeitsbedingungen, durch die Stellung in der Klassengesellschaft, alleine schon die Bezeichnung eben als nicht nur ausgebeutetes, sondern verächtliches Wesen, zeigt ja an, dass es da mit dem Menschsein unter diesen Bedingungen soweit hier nicht ist. Während umgekehrt Lenin tatsächlich nie begründet hat, soweit ich weiß, wie tief die Menschen gesellschaftlich durchgeformt sind, sondern dass das Bemerkenswerte, wenn man was tun liest, für mich zumindest eher die Tatsache war, dass dort eigentlich nirgendwo begründet wird, warum die Arbeiterklasse denn nun von sich aus nur dieses verstümmelte und verkürzte trade-unionistische Bewusstsein hervorbringt, sondern dass das einfach mal schlichtweg vorausgesetzt wird. Wenn Lenin darauf überhaupt zu sprechen kommt, dann mit einem eher lapidaren Verweis auf die Übermacht der bürgerlichen Presse und auf die Korruption der herkömmlichen Arbeiterparteien. Genauso umgekehrt, woher das privilegierte Wissen, also diese privilegierte Erkenntnisposition der Partei denn kommt, woher die Theorie, die sie hineintragen will, woraus die sich schöpft, auch das wird nicht weiter behandelt, sondern einfach vorausgesetzt und lässt sich vielleicht so zusammenfassen, es kommt daraus, dass man Marx liest, und zwar unverfälscht. Also der gesamte Inhalt von Staat und Revolution ist ja ungefähr darzustellen, dass die Sozialdemokratie eine Organisation war, ein organisierter Verrat an Marx und ein Versuch, ihn zu verstümmeln und die wichtigsten Sachen zu verstecken, was ja auch nicht falsch ist. Und Lenin kommt dann halt mit dem unverfälschten Marx und da ist dann die Theorie, die man reintragen muss. In materialistischer Hinsicht lässt das vielleicht einiges zu wünschen übrig. Aber genau durch die Betonung der Notwendigkeit von Theorie die Adorno bei Lenin findet, dieses Gegenhandwerkelei, findet Adorno genau das, was er nun einmal ist, nämlich als Intellektueller legitimiert. Und ich glaube, das war das, was für ihn das tatsächlich wirklich Schöne und Interessante an Lenin war, diese Position des exterritorialen Theoretikers, der sozusagen nicht Teil der Arbeiterklasse sein muss, nicht irgendwie selbst zum Proletarier werden muss, um revolutionär wirken zu können. Die Leerstellen dessen, was Lenin dann so alles offen lässt, werden stillschweigend ausgefüllt. Aus genau dieser Lenin-Lektüre findet sich übrigens auch mehrfach bei Adorno, auch in diesen Texten aus dem Nachlass, eine sehr scharfe Polemik gegen die Rätekommis seiner Zeit. Und zwar genau deswegen, weil die gerade diese Art von Anbetung der Arbeiterspontanität betreiben, die er eben als vor- und antitheoretisch ablehnt und sich darin mit Lenin dann eben einig weiß. Das hervorragendste Beispiel für das, wie Adorno Lenin rezipiert, ist vielleicht die etwas bekannt gewordene Kontroverse um Walter Benjamins Aufsatz über das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Dieser Aufsatz gehört ja zu Benjamins berühmtesten, wahrscheinlich nach den Thesen zum Begriff der Geschichte, der meist genannte, meist rezipierte Text von Walter Benjamin. Da wird natürlich gerne genau auf das festgelegt, was im Titel steht, nämlich eine kunsttheoretische Abhandlung. Adorno hat aber in seiner brieflichen Reaktion auf diesen Aufsatz sehr zu Recht angenommen, dass es hier um weit mehr geht, nämlich, um vielleicht dann auch einmal noch einen Mao-Satz unterzubringen, woher die richtigen Ideen der Menschen kommen. Benjamin sagt zu dieser Frage in dem Aufsatz recht orthodox, aber das auf äußerst eigenwillige Art, aus der Entwicklung der Produktivkräfte. Adorno antwortet ihm, aus der Position des Künstlers, des Philosophen, des Intellektuellen oder vielleicht besser ausgedrückt aus den Widersprüchen des geistigen Überbaus. Auch hier wieder genau diese Marx versus Lenin Frontstellung. Etwas ausführlicher. Ich weiß nicht, wie bekannt dieser Aufsatz von Benjamin ist. Ich kann ihn hier natürlich längst nicht erschöpfend zusammenfassen, weil das Interessanteste auch eher dann die Schnörkel sind als die Grunddurchzieherthese. Aber so ganz kurz, damit man die Antwort von Adorno einordnen kann. Benjamin geht es, wie Adorno auch, und eben im Gegensatz zum sozialdemokratischen Konformismus, um genau das, was ich eben vorhin den Sprung genannt habe oder auch den Umschlag. Es gibt in den Notizen, die Benjamin geschrieben hat, zu diesem Aufsatz eine Stelle, die, glaube ich, am besten zusammenfasst, worum es Benjamin darum geht, wenn er sich damit beschäftigt. Was bedeutet es, wenn Kunstwerke technisch reproduzierbar werden, das heißt durch Fotografie, Film, Rundfunk und so weiter, wenn sie auf technische Reproduzierbarkeit auch angelegt werden. Benjamin notiert sich also, weit unmittelbarer, als man geneigt sein könnte, es anzunehmen, greifen die Signaturen des Zeitalters, denen diese Betrachtung am Kunstwerk nachgeht, in die Politik ein. Zunächst liegt bereits auf der Hand, dass die tiefgreifenden Veränderungen in beiden Bereichen, dem ästhetischen wie dem politischen, mit jener großen Bewegung der Massen verbunden sind, in deren Verlauf diese mit einem vor dem ungekannten Nachdruck mit einer vor dem ungekannten direkt-indirekten Bewusstheit den Vordergrund der geschichtlichen Bühne einnehmen. Das findet seinen drastischen Ausdruck in zweien der wichtigsten Wendungen des Zeitalters, deren gemeinsame und unverstellte Erscheinungsform der Faschismus ist. Es handelt sich um den Niedergang der Demokratie und um die Vorbereitung des Krieges. Man könnte nun diese Behauptung, deren Beweis folgen wird, als zutreffend unterstellend die Frage erheben, wie kann im Bereich der Kunst eine heilsame Funktion von Kräften erwartet werden, die im Bereich der Politik zum Faschismus führen. Darauf hat man zu antworten, die Kunst ist nicht nur, wie die Psychoanalyse gezeigt hat, jenes besondere Bereich, in dem Konflikte des Einzeldaseins einer Erledigung zugeführt werden, sondern sie hat die gleiche Funktion auf vielleicht noch intensivere Art im gesellschaftlichen Maßstab. Es besagt daher die verheerende Kraft, die den in ihr befriedeten Tendenzen einwohnt, gegen die Kunst ebenso wenig, wie gegen sie der Wahnsinn besagt, in denen die individuellen Konflikte, die der Schöpfer in ihr befriedet hat, ihn im Leben zu stürzen vermocht hätten. Auf die Ästhetisierung des politischen Lebens, die der Faschismus heraufführt, antwortet der Kommunismus mit der Politisierung der Kunst. Der letzte Satz ist ja der sehr berühmte Schlusssatz dieses ganzen Kunstwerkaufsatzes. Also das fasst, denke ich, Benjamins Motivation sehr viel besser zusammen, als ich es könnte. Die Frage, wie kann die katastrophale Entwicklung, die geschichtliche katastrophale Entwicklung in einem bestimmten Bereich, nämlich in dem Bereich der Kunst, sagen, eine entgegengesetzte Wirkung hervorbringen, einen anderen Ausdruck finden. Und das ist interessanterweise ziemlich ähnlich zu der Frage, die sich Thomas Mann in seinem Faustus-Roman gestellt hat. Konkret geht es eben bei Benjamin um das Verhältnis von Technik und Massen, das heißt einerseits deren Konstitution durch, also jetzt wiederum in der ästhetischen Sphäre, durch technische Reproduktion, indem die eben Massen braucht, damit sie überhaupt rentabel ist, und andererseits deren Anspruch auf technische Reproduzierbarkeit der Kunst, weil eben die einmaligen Kunstwerke, die an ihren Ort gebundenen, eben immer nur wenigen vorbehalten sind, immer nur Individuen und nicht den Massen. Und damit stellt Benjamin dann eben die Frage, ob die Massen in dieser Form der Ästhetik zu ihrem Ausdruck finden oder zu ihrem Recht. Das ist so die berühmte Schlussalternative, die er stellt. Ihren Ausdruck finden heißt eben, wie es im Faschismus passiert, sie betrachten sich technisch reproduziert selber, schauen sich sozusagen im Spiegel als Massen an, genießen sich als Massen und genießen am Ende den Krieg als großes technisches Spektakel. Oder sie kommen eben zu ihrem Recht und das hieße Lockerung ihrer selbst als Masse, indem sie eben nicht mehr durch äußeren Druck zusammengehalten werden, sondern durch die Solidarität von Individuen. Um sozusagen das denkmöglich zu machen, entwirft Benjamin ganz viele Gegensatzpaare, die er durchspielt, zwischen der klassischen bürgerlichen autonomen Kunst und der technisch reproduzierten Massenkunst, also Film, Fotografie, Rundfunk, die dann eben heißen Kultwert versus Ausstellungswert, Ritual versus Politik, Schein versus Spiel, Kontemplation versus Zerstreuung. Oder anders ausgedrückt, er sucht nach einer Möglichkeit, wie das, was er als Verlust der Aura diagnostiziert, also die Unterminierung der Autorität des Werkes, das eben nicht mehr als einmaliges Versenkung fordern kann, sondern eben als beliebig vervielfältigbares allen zur Verfügung steht. Wie also dieser Verlust von Aura eben etwas Befreiendes sein könnten. Vielleicht könnte man als Motiv von dem, was Benjamin macht, am ehesten ein Motto von Brecht übersetzen: lieber das schlechte Neue als das gute Alte. Was Benjamin da macht, sind eben stets extrem ambivalente Konstruktionen der Sache nach notwendig, also über die Tests, die technische Reproduzierbarkeit den Massen aufherrscht, die Schocks, durch die eben der Film sie überwältigt, die Anpassung an die Maschinerie, zu der die Zuschauer gezwungen sind, aber eben auch das Standhalten, was sie dem gegenüber einüben können. Und es gibt eine Stelle, wo er eben sagt, dass genau diese Art von Tests, denen die Massen im Arbeitsprozess ständig unterworfen werden, in der Freizeit dann im Kino nochmal erlebt werden, aber mit dem Schauspieler als Stellvertreter dieser Massen, der den Test besteht und damit sozusagen im Angesicht der Maschinerie sich nicht unterkriegen lässt. Adorno verweist natürlich genau in seiner Antwort auf diese extreme Ambivalenz, auf diese Apologie, auf diese apologetische Verwendung von Begriffen wie Test und Schock und Überwältigung, also die von Benjamin eben sehr bewusst vollzogene Rettung der Verdinglichung. Und er behält darin eigentlich stets empirisch recht. Das, was Benjamin sich erhofft, gerade die Abführung von Triebenergien, die sich aufgestaut haben, zum Beispiel im Gelächter, im Kinosaal, ist meistens ja nun wirklich schlecht und ganz und gar nicht befreiend. Er verfehlt nur eben genau diese Konstruktion, die Benjamin macht, nämlich wenn Adorno Benjamin vorwirft, sie machen sich damit etwas gemein, was doch nicht ihrs ist. Sie können doch nicht wirklich irgendwie so etwas wie Test und Schock wirklich als befreiend feiern. Das ist doch alles von Angst getragen, das ist doch beschwörerisch. Dann hat er damit recht, aber das würde Benjamin eben gar nicht leugnen, weil es eben Benjamin genau um diese Frage geht, wie man aus dem Verzweifelten vielleicht doch noch ein Funken des anderen schlagen kann oder eben um ein tatsächlich apokalyptisches Szenario, wie die totale Katastrophe vielleicht noch in eine Umwendung der Weltgeschichte folgen kann. Was Adorno allerdings tatsächlich richtig bemerkt, ist nicht nur die Gewalt, die Walter Benjamin sich antun muss, ausgerechnet eben der eigentliche Superbürger Benjamin, der in der Aura von Kunstwerken aufgewachsen ist und dort immer eben seine größten und besten Texte geschrieben hat. Also die Gewalt, die Benjamin sich antun muss, um das autonome, das bürgerliche Kunstwerk als Schein, Kult und so weiter zu verwerfen und stattdessen dessen Operationalisierbarkeit zu verlangen. Er spürt eben auch das Moment des Unwahren, nämlich den Verzicht auf eine spezifisch intellektuelle Reaktionsweise auf die technisch reproduzierten Kunstwerke, die Benjamin nahelegt, wenn es ihm gerade um so etwas geht wie Rettung der Verdinglichung, sich aussetzen im Schock, standhalten den Tests, dann ist darin für eine genuin theoretische Herangehensweise, die also ja Distanz voraussetzt, relativ wenig Platz. Das ist ja von Benjamin auch eben genauso gewollt, um sich die Möglichkeit vorzustellen, dass es wirklich einen nicht nur vereinzelt, sondern eben massenhaften Sprung in der Erkenntnis gibt. Das heißt, das spezifisch Unwahre ist die Vorstellung, einfach so auf sein intellektuellen Dasein verzichten können und sozusagen unmittelbar die Entfremdungserfahrung der Masse zu teilen. Und auf die Herausforderung, Benjamins Versuch eben ein anderes Verhältnis zum Proletariat einzunehmen, als das, wie er es selber nennt, das des intellektuellen Mäzens, der sozusagen großzügig mit Theorie die Leute unterfüttert, reagiert Adorno eben mit der emphatischen Proklamation von genau dem Bündnis von intellektuellen Arbeitern, wie er es bei Lenin vorgebildet findet. Ich lese einfach mal zwei Zitate vor. Er wirft Benjamin ihm vor, dass er dem Proletariat als dem Kinosubjekt unvermittelt eine Leistung zutraut, die es nach Lenins Satz anders gar nicht zustande bringen kann, als durch die Theorie der Intellektuellen, als der dialektischen Subjekte, die der von ihnen in die Hölle verwiesenen Sphäre der Kunstwerke zugehören. Später geht es dann noch um Benjamins Anarchismus, nämlich die Tatsache, dass er anarchistisch im blinden Vertrauen auf die Selbstmächtigkeit des Proletariats im geschichtlichen Vorgang hofft, des Proletariats, das doch selber bürgerlich produziert ist. Das Problem, was sich an dieser Stelle wiederum für Adorno natürlich auftun muss, ist, wie er dieses Erkenntnisprivileg des Intellektuellen begründen kann. Und zwar eben nicht einfach bloß durchs Privileg, ein Intellektueller zu sein. Das heißt anders, wie ist die Gefahr zu vermeiden, sich als über den Klassen schwebender Geistiger zu stilisieren? Etwas, was Adorno eben kurz in seinem Brief verwirft. Also ich gerate natürlich sicherlich nicht in den Verdacht, so etwas hier wie diese Position Kurt Hillers, dass die Intellektuellen das eigentliche revolutionäre Subjekt seien, zu geraten. Aber wie anders soll diese Position begründet werden, denn als das von Natur aus Erkenntnis haben, wie, sagen wir mal, das klassische Fall in der heutigen radikalen Linken wäre, so die marxistische Gruppe, die einfach voraussetzungslos und ganz souverän über taugliche Argumente verfügt, die es dem Proletariat einzuleuchten gilt. Und das ist natürlich nicht eben das, wie Adorno seine Erkenntnisposition begründen kann. Adorno versucht es wiederum selber materialistisch zu begründen, indem er seinerseits auf Technik rekurriert, aber eben in einem etwas übertrageneren Sinne als Benjamin, nämlich tatsächlich als die Technik des Kunstwerks. Genaue technische Durchbildung, sagt Adorno, das heißt technische Durchbildung im Gegensatz zu Inspirationsgeschwalle und ähnlichem irrationalistischen, das heißt genau die Erfüllung dessen, was das bürgerliche, autonome Kunstwerk von sich aus technisch verlangt, entwinde es gerade der Bourgeoisie und eröffne die Perspektive des anderen, das heißt eben der Freiheit. Und das ist ein Motiv, was man immer schon so ein bisschen bei Adorno angelegt findet, aber was sich gerade eben in dieser Zeit so um Mitte der 30er Jahre so begrifflich erstmals, glaube ich, sehr scharf ausformuliert findet. Das ist eben eine Konzeption der Selbstbegründung eben intellektueller Avantgarde, intellektueller Erkenntnisposition, der Adorno eigentlich dann weiter bis zum Schluss immer treu geblieben ist. Revolutionstheorie, könnte man sagen, ist bei Adorno immer Musikphilosophie, 12 Töne, eine Faust. Wenn man bei Adorno wirklich das Positive lesen will, dann muss man die musikphilosophischen Schriften lesen. Die sind natürlich auch kritisch, aber erlaubt sich darin eben tatsächlich die Vorstellung davon, wie etwas anders und besser werden kann, die er sich sonst nirgends erlaubt. Und der Schlüsselbegriff dabei ist eben die des musikalischen Materials, genau in diesem Sinne der Technik, des musikalischen Materials als sedimentierte Geschichte. Die Austragung der in diesem Material gespeicherten Widersprüche, ganz ohne deklamatorischen Bezug auf Gesellschaft, eröffnet genau dadurch eben den Blick auf das Ganze, auf die Totalität und ihre Bewegung und bedeutet dann zugleich historisch, also materialistisch gesättigt, ein Bild dessen, was gesellschaftlich möglich wäre. Und Eugene Reines Urbild dann in Schönbergs zweitem Streichquartett, dem Durchbruch zur Atonalität und dem wunderschönen Satz, ich spüre Luft von anderen Planeten, findet. Zeigt eben dann auch an, worum es sich zu kämpfen lohnt und setzt so als Kunst, als durchgebildete, ihre Widersprüche austragende Kunst die Zäsuren ins Grau und Grau. Dieser Kontinuität findet man zugleich dennoch über die Jahre einen bestimmten, fast unmerklichen Wandel. Also diese avantgardistische Erkenntnisposition vermittelt über die Auseinandersetzung mit autonomer Kunst, vor allen Dingen mit Musik, hält sich durch. Aber wenn man das mal so gerade so ein bisschen chronologisch liest, findet man es in den frühen musikalischen Schriften bei Adorno, insbesondere wenn es um Arnold Schönberg geht, immer einen sehr heroischen Ton. Also genau dieses tatsächlich heroische Avantgarde-Subjekt, was die Musik rationalisiert, rationalisiert eben im Sinne einer tatsächlichen vollkommenen Durchbildung, einer totalen Transparenz des Komponierten, wo eben kein Platz für Inspirations- und irrationales Geschwalle ist. Ein Begriff, den man dann ständig findet, ist, dieses Stück sei ganz auskomponiert. In ihm sei buchstäblich keine Note überflüssig. Jede hätte ihren Zweck und ihren Sinn. Es ist eben ein Ideal, tatsächlich im gewissen Sinne ein sehr leninistisches Ideal des heroischen Avantgarde-Subjekts, das sich das Material unterwirft, es sich ganz zu eigen macht. Mit der Philosophie der neuen Musik findet sich immer mehr ein Unbehagen genau an diesem herrschaftlichen Gestus, dem herrschaftlichen Gehalt dieses heroischen Verfügenkönns. Statt des souveränen Subjektes rückt gerade als revolutionäre Haltung im Sinne dieses Ausblick aufs Bessere öffnen, Möglichkeiten des anderen offenhalten. Festgemacht eher an Komponisten wie Alban Berg und Mahler, in den Fokus eine gewisse, man könnte sagen, Ich-Schwäche. Die Exterritorialität, das ist immer das, was er bei Alban Berg, der von vielen besonders avantgardistischen Komponisten der 50er Jahre als zurückgeblieben verspottet wurde, der benutzt ja noch tonale Konstruktionen, an ihm versucht Adorno immer stärker genau dieses Zurückgebliebene zu retten als eine gewisse Exterritorialität, als ein nicht im Zug der Geschichte mitschwimmen, genauso wie er übrigens auch hier die Stadt Wien immer genau für ihr Zurückgebliebensein geliebt hat. Das nicht ganz mitgekommen sein oder bei Mahler die Bereitschaft, sich von Material überwältigen zu lassen, gerade nicht alles rational durchzubilden, einem Zweck zu unterwerfen, sondern die Musik organisch wuchern zu lassen, also nicht selber das Material zu überwältigen, sondern von ihm überwältigt zu werden, das rückt mehr und mehr als Position der avantgardistischen Möglichkeit des Offenhaltens eines anderen als der herrschenden Geschichte in den Vordergrund. Einerseits ist das aus sehr musikimmanenten Gründen gespeist, dieser kleine Wechsel in der Betonung. Durch die Erfahrung, zum Beispiel mit der Avantgarde-Musik der 50er Jahre, zum Teil schon bei Schönberg selbst in dessen 12-Tonwerken, die Erfahrung des Serialismus, also der gerade sich auf seine wirklich vollkommene Rationalisierung alles planbar machen können in Form von Reihen aufbauen, und die Erfahrung, dass diese totale Planbarkeit, diese vollkommene Rationalisierung der Musik in totale Kontingenz, in absolute Heteronomie umschlägt, in ein selbst einfach automatisch ablaufendes Komponieren, wo der Komponist nur noch zuguckt, was die Reihen machen. Diese musikimmanente Erfahrung verweist allerdings wiederum selber auf reale gesellschaftliche Prozesse. Gerade dieses Wahnhaftwerden, dieses Durchdrehen sozusagen des avantgardistischen Verfügens über das Material hat auch eben etwas damit zu tun, dass es die sich durch Kunst und Bildung ausweisende, das heißt die selbstbewusste, sich selbst feiernde Bourgeoisie gar nicht mehr gibt, der man die Widersprüche vorhalten kann, der man versuchen kann, ihre eigene Tradition zu entwinden, indem man sie gerade vollendet. Es gibt diese Bourgeoisie gar nicht mehr, und damit gibt es aber auch nichts, worauf die neue Musik noch polemisch reagieren kann. Und indem sie als neue Musik eben nicht die alte, traditionell bürgerliche mehr kritisieren kann, indem ihr der Gegner abhanden kommt, indem der eigentlich der Auseinandersetzung gar nicht mehr würdig ist, verliert sie eben auch die polemische Substanz, die ihre Substanz ist, wird Stil, und der Stil, der halt wirklich nur noch ablaufen kann. Oder, wie ich es einmal versucht habe zu formulieren, man kann einfach nicht ewig die Sonatenform aufheben. Mit der Bourgeoisie fehlt eben gleichzeitig auch das Proletariat, dessen Bündnispartner eben der Intellektuelle sein soll. Was für Lenin 1905 vielleicht einfach so selbstverständlich gewesen sein mag, dass nämlich die Proleten bei den Bolschewiki die Theorie suchen, die sie selber keine Zeit haben hervorzubringen, was also Lenin 1905 so selbstverständlich gewesen sein mag, dass er es überhaupt nicht begründungsbedürftig fand, ist 1935, wenn Adorno es wieder aufruft, ja schon offensichtlich äußerst beschwörend. Nach 1945, erst recht nach der Rückkehr von Adorno und Horkheimer ins Land der Mörder, ist das schlicht nicht mehr haltbar. Vielleicht der tiefste Grund also, warum Adorno die Position des Avantgardisten unheimlich wurde, ist genau diese bestimmte Rolle des Re-Education-Agenten, in der nach 45 gestellt war, die er auch angenommen hat und die gleichzeitig aber eben gerade nicht mehr in dieser einfachen Bündnispartner-Situation stattfinden kann, sondern, wie Re-Education ja schon sagt, immer auch etwas ist, was dem Subjekt aufgezwungen werden muss, dem man da Theorie eintrichtert. Ohne dass doch eben diese Position der intellektuellen Avantgarde, die Bündnispartner sucht, ganz zur Disposition gestellt werden kann, weil sonst schlichtweg der Adressat der Theorie fehlt. Deswegen natürlich eben auch Horkheimer und Adorno 1956 immer noch, okay, was machen wir jetzt ohne Partei, fragen. Weswegen Adorno auch so schöne Vorschläge noch in den 60er Jahren gemacht hat, wie Aufklärungstrupps fürs flache Land aufstellen, um die Idiotie des Landlebens zu bekämpfen, etwas, was Lenin sofort unterschrieben hätte. Aber es geht gleichzeitig nicht mehr mit der Vorstellung, das Proletariat wartet nur auf uns. Heißt das, dass das, was Adorno an Lenin lesen wollte, gegenstandslos geworden ist. Ich glaube nicht ganz. Vielleicht kann nur der Avantgarde sein, dem genau diese Avantgarde-Rolle unheimlich geworden ist. Und das wäre etwas, was gerade die 68er, die Adorno ja als ihren Herrn und Meister, also als ihren Lenin lieben, gerne gehabt hätten und mit Kusshand genommen hätten, als letztes verstanden haben. Und vielleicht ist genau das Moment, was im adornischen Denken von Lenin übernommen ist oder von Lenin immer noch unabgegolten ist, das, womit auch der Vortrag begonnen hat, nämlich in der Fromm-Kritik. Die Kritik bei Adorno bezog sich ja eben darauf, dass Fromm Freud vorgeworfen hat, nicht liebenswürdig genug gewesen zu sein. Also immer so kalt und gegenüber dem Patienten so distanziert, statt mal so ein bisschen empathisch und noch ein bisschen wärmer einfach. Das findet sich später theoretisch nochmal ausformuliert in Adornos Aufsatz über die revidierte Psychoanalyse, wo er genau diesen Vorwurf zurückweist, mit dem sehr plausiblen und einsichtigen Grund: Freud kann nicht einfach liebenswürdig sein, weil unter den herrschenden Verhältnissen die Menschen einfach nicht liebenswert sind. Darin, denke ich, gibt es den Nachhall von genau dem Misstrauen, dass Lenin, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, einmal ausformuliert hat, eben nämlich genau das Misstrauen darauf, was die Menschen eigentlich und gerade die Unterworfenen von sich aus, von Natur aus, naturwüchsig nur hervorbringen können, nur eben verschärft, dass daraus wirklich nicht einfach eine Revolutionstheorie, sondern eine Aporie der Revolution zu formulieren ist, nämlich die Aporie, dass die Revolution, der Kommunismus, genau für die Menschen gemacht werden muss, einem selbst eingeschlossen, die unter den herrschenden Verhältnissen so geformt sind, dass sie ihn eigentlich gar nicht verdienen.
Sachzwang FM sind zu Ende gegangen. Heute ging es um Adornos Ökonomiekritik. Dazu haben wir in der ersten Stunde einen Vortrag von Dirk Braunstein gehört, eben mit dem Titel Adornos Kritik der politischen Ökonomie. Braunstein hat auch ein dickes Buch über das Thema geschrieben. Und in der zweiten Stunde hat das Lars Quadfasel noch etwas abgerundet, indem er über Adornos Leninismus referiert hat. Sachzwang FM verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.